Das heißt nicht Gottesdienst mit Abendmahl, sondern alles richtet sich so auf das Abendmahl aus. Und auch die heutige Predigt ist eine Abendmahlpredigt. Und zwar werden wir heute über 5 Nuancen, 5 Seiten, 5 Bedeutungen des Abendmahls sprechen. Wir werden dadurch, wollen wir so eine Basis schaffen, dass wir einfach gemeinsam ein einheitliches Verständnis, eine Basis haben, mit der wir das Abendmahl feiern. Heute werden wir zusammen predigen mit Jürgen Bröker. Ihr könnt ihm jetzt schon einen Applaus geben. Das wird richtig gut. Denn einer der Aspekte von Abendmahl ist Gemeinschaftsmahl. Und das wollen wir auch dadurch ein bisschen zum Ausdruck bringen. Ich beginne mit einer Einleitung, die mir damals geholfen hat. Denn es gibt so viele Nuancen des Abendmahls und dadurch auch so viele Arten, wie Menschen ans Abendmahl rangehen. Der eine ist traurig, der andere freut sich. Der eine sagt, ich muss ganz in mich gehen, ich muss in mich kehren, ich brauche eher so eine langsame Musik, so ganz eine entspannte Musik, um da mir bewusst zu machen, was da passiert. Und ein anderer sagt, hallo, ich habe einen Grund zu feiern, das muss ein bisschen peppiger werden und so. Die Art und Weise, wie du an das Abendmahl rangehst, ist davon abhängig, wie du Abendmahl definierst. Und die Definition, die macht einfach einen Unterschied. Und heute wollen wir dir uns ein paar Hilfestellungen geben, ein bisschen Stoff, damit du deine Definition von Abendmahl nochmal so auf den Tisch legst. Und ich frage, was ist denn eigentlich Abendmahl für mich? Was passiert beim Abendmahl? Wie nehme ich Abendmahl wahr? Jemand schrieb mal über das Thema Definition Folgendes. Seit Jahren befrage ich Menschen nach ihrer Definition von Liebe, von Frieden, von Gott, von Glauben, man könnte hier sagen von Abendmahl. Und viel weiterer mächtiger Wörter. Wie wir sie für uns selbst mit Inhalt füllen, entscheidet maßgeblich über unsere Wahrnehmung der Realität. Die Antworten liegen weit auseinander, obwohl augenscheinlich alle dieselbe Sprache sprechen. Weswegen definieren wir unsere Realität so individuell und so unterschiedlich? Weil wir unterschiedliche Erfahrungen, Gefühle, Erinnerungen und Lösungswege verknüpfen mit dem jeweiligen Wort. Die Aussprache mag ähnlich sein, aber die Bedeutung ist oft grundverschieden. Und deswegen ist es beim Abendmahl auch so. Der eine empfindet Trauer, der andere Freude. Der eine hat Lust auf Abendmahl, der andere sagt, es ist eher Pflicht. Ich muss ja, ich bin ja Kind Gottes, ich bin ja gläubig. Ich darf beim Abendmahl sogar nicht fehlen, glauben manche. Und deshalb wollen wir uns heute ganz bewusst diesem Thema widmen und am Ende gemeinsam das Abendmahl feiern. Bevor wir auf diese 5 Nuancen eingehen, ganz kurz der Hintergrund von Abendmahl. Wo ist das denn entstanden? Und zwar müssen wir einen Sprung zurück machen nach Ägypten. Als das erste Mal Abendmahl oder Passamahl gefeiert wurde. Wir wissen vielleicht aus der Geschichte schon, die schon länger gläubig sind, die kennen das, dass das Volk Israel eigentlich aus ein paar Familien in Ägypten entstanden ist. Ein paar Familien sind nach Ägypten runtergezogen und haben sich dort stark vermehrt. Am Anfang waren sie privilegiert, aber mit der Zeit hat man gemerkt, boah, man darf ihnen nicht freien Raum geben. Man muss sie versklaven, man muss sie lenken und ihnen sagen, was zu tun ist. Und so ist Israel zu einem Millionenvolk in Ägypten geworden. Und in ihrer Sklaverei rief Gott sie aus dem Land heraus. Und er sandte Mose und Mose sollte Verhandlungen führen mit der Regierung des Landes, dass das Volk Israel das Land verlassen darf. Aber Pharao wollte das Volk nicht gehen lassen. Klar, das waren billige Arbeitskräfte, würde man heute sagen. Ja, fast kostenlose. Und so geht Gott einen Schritt nach dem anderen und lässt immer irgendeine Naturkatastrophe über das Land kommen, um zu zeigen, hey, ich meine es ernst. Lieber Pharao, liebe Regierung, ihr müsst mein Volk ziehen lassen. Aber Pharao und seine Regierung hört nicht darauf. So kommen die sogenannten Plagen über das Land, erste Plage, zweite Plage. Das Land wird richtig gequält und Pharao reagiert trotzdem nicht. Und dann kommt die 10. Plage und die hat es in sich. Gott sagt, okay, letzte Chance, Pharao. Wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, wird dann und dann in jeder Familie der Erstgeborene sterben. Was richtig krasses, richtig heftiges. Und dann sagt Gott, in ganz Ägypten wird das passieren. Außer dort, wo mein Volk auf mich hören wird. Und die Aufgabe für sein Volk, für Israel war, sie sollen ein Lamm, ein kleines Lämmchen, kleines Schaf, würde ich heute sagen, nehmen und bis zum 14. Tag des Monats soll es zu Hause leben, mit den Kindern spielen. Er soll ein Familienmitglied werden. Er soll den Menschen nahe kommen, dass sie sagen, das ist mein Haustier, so wie mein Hund. So was ganz Nettes, was ganz Schönes. Und dann, damit das in eurer Familie nicht passiert, dass der Erstgeborene stirbt, müsst ihr dieses Lamm schlachten und das Blut an die Pfosten schmieren. Denn dann wird der Engel, der eigentlich gesandt ist, um jeweils das erstgeborene Kind zu töten, er wird vorbeigehen. Und übrigens wollte ich sagen, der Engel hat kein Zeichen gebraucht. Die Engel sind ja nicht blind und die Engel wissen ja, was Sache ist. Ich glaube, dass das einfach für das Volk Israel war, dass sie verstehen, damit ich verschont werde, damit in unserer Familie der Erstgeborene verschont wird, müssen wir etwas abgeben, es muss bezahlt werden. Und sie mussten dieses Lämmlein, das ihnen so am Herzen war, das ihnen so wichtig war und so süß und wahrscheinlich hat es sogar geweint, sie mussten es quasi schlachten, um zu begreifen, dass dafür bezahlt werden muss. Und so ist es auch passiert, die so ein Lamm zu Hause hatten, die haben es dann geschlachtet, die Pfosten der Türen mit dem Blut beschmiert und in ihrer Familie ist nicht der Erstgeborene gestorben, in allen anderen Familien dann schon. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass das Volk Israel das Land verlassen durfte. Das ist die Basis von Passamal. Und wenn wir heute Abend mal feiern, müssen wir dahin zurück. Denn viele Jahre später gab es noch so ein Lamm, noch so einen Unschuldigen, noch einen, der eigentlich nett war, süß war, zum Knuddeln, der hat nichts Schlechtes getan, niemanden verletzt. Aber er musste sein Leben geben. Und zwar, das war Papas Söhnchen, wenn ich das so sagen darf. Das Wichtigste, was Papa hatte, was ihm so am Herzen gelegen hat, das war der Sohn Gottes. Und ihn hat Gott hingegeben, er hat sein Leben gegeben, damit andere Menschen nicht sterben müssen, damit andere für das, was sie eigentlich verdient hätten, nicht bekommen. Jesus hat sein Leben gegeben, damit wir Leben haben. Und deswegen, wenn wir heute das Abendmahl feiern, gleich kommen wir jetzt zu den einzelnen Punkten, denken wir daran, jemand hat bezahlt. Jemand hat sein Leben gegeben, damit ich Leben habe. Und heute kommen wir zusammen, wenn wir das feiern, feiern wir das in einigen verschiedenen Nuancen. Und welche Nuancen das sind, da wird uns jetzt Jürgen hineinnehmen in die ersten beiden und dann komme ich wieder auf die Bühne. Jürgen, viel Freude.
Danke, Albert. Ja, ein Privileg, mit dir zusammen diese Tandempredigt führen zu dürfen. Hat mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast und ich habe auch gerne Ja gesagt. Muss ich sagen. Trotzdem bin ich ein bisschen nervös. Gerade hat mich jemand gefragt, was, Heike, bist du eigentlich immer nervös? Ich sage, ja doch, ich bin eigentlich immer nervös, wenn ich irgendwie von einer größeren Menschenmenge spreche oder wenn ich irgendwie eine Gruppe leite, immer eine gewisse Nervosität ist da, ein gewisser Adrenalinspiegel ist da. Der geht meistens runter, je länger man spricht. Wir fangen jetzt an mit einem Text aus dem Neuen Testament, worauf sich das bezieht, worüber wir heute nochmal sprechen wollen, über diese Aspekte des Abendmahls. Und zwar in Lukas 22, 14 bis 20 lese ich mal die Textstellen vor. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, also diese Pessachfeier, wo man das wiederholt hat oder nochmal zum Gedächtnis gefeiert hat, dieses Lamm, was geschlachtet worden ist, Pascha-Feier. Also als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von nun an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dann nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut das, um euch an mich zu erinnern. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das ist aus dem Evangelium von einem Augenzeuge oder von also einem Bericht seines Lebens, den auch einige noch miterlebt haben und so berichtet worden ist, was Jesus gesagt und getan hat. Und dann gibt es noch eine zweite Textstelle von dem Apostel Paulus, der Jesus vielleicht noch irgendwie miterlebt hat, aber nicht so direkt im Kontakt mit ihm war. Und die Worte will ich auch nochmal vorlesen. 1. Korinther 11, Verse 23 bis 33. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot. Er dankte Gott, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, dann verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen, und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb viele von euch so schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den richtigen Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Okay, das zu den Textstellen. Und so die Aspekte von dem Abendmahl oder die verschiedenen Bestandteile. Der erste Teil, über den ich reden will, ist, dass es einen neuen Bund gibt. Oder einen Bund überhaupt, der damit sozusagen installiert worden ist, mit dem Abendmahl. Und da habe ich mir auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht, was ist ein Bund? Und ich glaube, das Wort Bund kommt von Verbinden und von Bündnis, kennen wir auch. Wir kennen einen Ehebund, wir können Parteienbündnisse, das kennen wir. Und das hat ein Stück weit für mich auch sozusagen die Aussage, was Gott für einen Bund gelegt hat. Im Alten Testament, hat Albert gerade schon ein bisschen erzählt, da hat Gott einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen und das war eine Art Gesetzesbund. Am Berg Sinai hat er Gesetze gegeben und hat das Volk gefragt: Wollt ihr mein Volk sein, dann will ich euer Gott sein. Und das ist sozusagen die Grundlage dessen war, er hat gesagt, ich gebe euch diese Gebote, eine Ordnung, in der ihr leben könnt. Und wenn ihr euch daran haltet, dann will ich euch segnen. Wenn ihr euch nicht daran haltet, dann ihr euch außerhalb dieser Ordnung bewegt, dann wird es zu Schaden kommen, zu Konsequenzen, Dingen, die eher negativ sind in eurem Leben. Es gab 613 Gebote für dieses Volk, was auf der Wüste da unterwegs war, ganz schön viele und auch alles, glaube ich, kann man nicht eins zu eins heute mehr übertragen und vieles hat trotzdem noch eine gute Bedeutung, wenn man das liest. Diese Gesetze sind sehr sozusagen zum Wohlergehen der Menschen von Gott gewesen. Für mich war das nochmal wichtig auch zu sehen, dass diese Verbindung, die Gott da eingeht, nicht einfach nur ein Vertrag ist, sondern auch etwas Persönliches. Und ein Beispiel für mich war auch nochmal jetzt der Bund, den wir erleben dürfen, auch mit der Elim-Gemeinde. Das ist für mich auch ein Bund, den wir irgendwie eingegangen sind, ein Bündnis, was nicht eigentlich ein Vertrag ist und trotzdem gibt es da bestimmte Absprachen, Bedingungen und gleichzeitig ist es aber eine persönliche Verbindung. Wir lernen uns persönlich kennen und glaube ich auch so hat Jesus, nicht Gott hat diesen alten Bund auch so installiert, dass er gesagt hat, ich gehe persönlich einen Bund mit euch ein, ich mache mich verletzbar, ich gebe mich euch auch als Hirte zur Verfügung, damit sozusagen ihr geleitet werdet von mir. Und das Volk Israel, so wie wir es in der Bibel beschrieben bekommen, ist leider auch nicht so ein Volk gewesen, was man sich gerne ausgewählt hätte, um der Hirte zu sein von dem. Es wird als halsstarrig, widerspenstig, renitent, alles andere als ein Volk, was man gerne sich aussucht, um es zu leiten. Ich glaube, das war gar kein leichter Job, den sich der Gott aufgenommen hat und hat Israel, glaube ich, gerade deswegen erwählt, weil es so wenig qualifiziert war für ein auserwähltes Volk. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Wir alle, die irgendwie Gott ausgesucht haben, müssten eigentlich sagen, eigentlich weiß nicht, warum du mich ausgesucht hast. Eigentlich ist da nicht so viel bei mir. Trotzdem wählt Gott das gerade aus, was irgendwie gar nicht geeignet erscheint. Ja, ich will gar nicht viel mehr zu diesem alten Bund sagen. Ich gehe mal zu dem neuen Bund über. Diese Worte, die wir gehört haben, wenn Jesus sagt, mein Blut, mein Leib, wenn man das mal aus der Perspektive eines Nichtchristen sieht, dann ist das schon ganz schön krass und verstörend. Also irgendwie ist das schräg, was dann gesagt wird, dass mein Blut trinkt das, mein Leib esst das. Und das war auch, glaube ich, für viele damals in der Zeit, wo man das irgendwie gehört hat, verstörend. Sogar Jesus hat seine Jünger damit verstört. Und viele, als sie das gehört haben, was er da so von sich in Anspruch nimmt, sind dann auch nicht mehr mit ihm gegangen. Und direkt schon auch bei der ersten Begegnung oder erstes Auftreten von Jesus, wo Johannes, der Täufer, ihn gesehen hat, hat er zu Jesus gesagt, seht, das Lamm Gottes, das wegnimmt die Sünde der Welt. Schon da hat er sozusagen diesen neuen Bund vorweggenommen. Und etwas, was diesen neuen Bund eben sozusagen ausmacht, ist, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, dass er die Schuld bezahlt hat. Und gleichzeitig sagt er aber auch in diesem Text, den ich euch vorgelesen habe, bitte erinnert euch daran immer wieder. Also ein Bestandteil des Abendmahls ist es auch, dass wir Gedächtnis und Gedenken halten sollen. Und eine kleine persönliche Einschub da noch, der vielleicht auf den ersten Blick gar nichts mit dem Abendmahl zu tun hat, aber für mich das nochmal ganz verdeutlicht hat, was im Abendmahl für mich persönlich geschieht und woran ich mich erinnere, ist, ich war in einer Bäckerei am Arbeiten, am Fließband, habe Brötchen von einer Schachtel in die nächste gepackt. Das war in der Zeit, wo es mir gar nicht so gut ging. Da war ich ziemlich auch am Boden. Und kann man vielleicht auch am Arbeitsplatz schon so ein bisschen sehen, dass ich nicht gerade oben auf war. In so einer richtigen Produktionshalle mit lautem Krach um mich herum. Und in dieser Halle, in diesem Maschinenlärm, habe ich dann Gott mal irgendwann gesagt, Mensch, ich habe dir doch mein Leben gegeben. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich hatte mein Leben Jesus übergeben. Ich habe gesagt, ja, mein Leben vertraue ich dir an. Ich gebe es dir. Und dann habe ich Gott in diesem Maschinenlärm gefragt, hey, warum habe ich immer noch so viele Probleme? Ich habe dir doch mein Leben gegeben. Ich habe dir doch mein Leben gegeben. Und dann hörte ich so ein Echo, das sagt, ja, und ich habe dir mein Leben gegeben. Und das war für mich damals ein richtiger Schlüsselerlebnis, weil ich gedacht habe, okay, ich denke beim Abendmahl seitdem immer mehr daran, dass, klar, was Jesus getan hat, die Sünden bezahlt und die Schuld, aber ich denke auch immer wieder daran, er schenkt sich mir. Er gibt sich uns hin. Er hat nicht nur Worte gegeben, er hat nicht nur irgendwie eine Rede gehalten oder irgendwie bestimmte Taten verbracht, sondern er hat seine Persönlichkeit ganz uns geschenkt. Und immer dann, wenn ich denke, ich brauche was, ich habe Mangel, dann ist das Abendmahl für mich etwas, wo ich weiß, ja, ich bekomme das, was Jesus sozusagen hat für mich. Wenn ich Geduld brauche, dann bekomme ich sie von Jesu Geduld. Wenn ich Glauben brauche, Vertrauen brauche, dann bekomme ich das und ich nehme es auch an. Und da finde ich das Abendmahl auch sehr schön, weil das uns nochmal auch ganz begreiflich macht. Wir hören ja nicht nur, sondern wir tun ja auch etwas. Wir nehmen etwas an, wir nehmen etwas in uns auf. Und in der deutschen Sprache ist es so, dass ich auch gleichbedeutend sagen kann, glauben oder annehmen. Ich sage, ich nehme an, dass wir heute einen schönen Gottesdienst haben werden. Ich könnte auch sagen, ich glaube, wir werden heute einen guten Gottesdienst haben. Es ist etwas, was ich annehme. Also im Glauben werden wir im Abendmahl auch das annehmen, was Jesus für uns ist. Seine ganze Persönlichkeit, seine ganze Fülle, seinen ganzen Reichtum, den dürfen wir ihm sozusagen annehmen und aufnehmen. Ja, und begeisternd für mich ist dabei auch beim Abendmahl, dass so viele unterschiedliche Menschen aus demselben, ja, vom selben Leib, von derselben Person, aus derselben Quelle schöpfen, war für mich in der Nienburger Gemeinde auch immer wieder sehr, sehr faszinierend, wie wir Gemeinschaft und Einheit hatten in unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Sprachen, Kulturen. Das fand ich etwas, was Jesus wirkt. Und das ist für mich auch eine gewisse Überleitung jetzt an dich, Albert, denn auch das ist für mich faszinierend, sodass wir es gemeinsam auch mit den Geschwistern aus der Elim-Gemeinde feiern können. Es ist auch etwas, was Gemeinschaft ausdrückt. Okay, soweit.
Vielen Dank, lieber Jürgen. Danke auch für das mit hineinnehmen in das, was du erlebt hast, in die Gefühlswelt. Und so darf ich da einfach direkt weitermachen mit dem dritten Aspekt, mit der dritten Nuance des Abendmahls, und zwar, das ist das Gemeinschaftsmahl. Und für mich persönlich, ich habe so meine Geschichte mit diesem Thema Gemeinschaftsmahl. Wir kommen aus einer ziemlich konservativen russlanddeutschen Pfingstgemeinde. Und da, wie es da gehandhabt wurde, es hat mir immer einfach Bauchschmerzen bereitet, weil ich habe mich nicht sicher gefühlt. Ich war mir nicht sicher, ob ich zum Abendmahl überhaupt kommen möchte oder nicht, weil da so ein paar Themen gab. Und deshalb ist dieser Punkt für mich so einer der emotionalsten. Ich möchte euch da einfach mit hineinnehmen. Gemeinschaftsmahl, 1. Korinther 11, 33, da heißt es, ich fange jetzt mal ganz hinten an, das ist der letzte Vers. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Fragt Paulus, nachdem er über alles gesprochen hat. Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Davor kommen ganz viele echt schwierige, herausfordernde, problematische Verse, aus denen man so richtige Lehren gemacht hat. Und ich hatte immer so damit zu kämpfen. Und dann lese ich diesen Vers und sage, Moment mal, irgendwas kann doch nicht stimmen. Wenn das alles so heftig, so krass ist, so bedeutend, warum endet Paulus mit so einer einfachen Sache? Also, um das zusammenzufassen, sagt Paulus, die Pointe, die Essenz aus dem Ganzen ist folgende. Wenn ihr zusammenkommt, habt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Also Paulus, ist das alles? Ihr merkt wahrscheinlich schon gleich, kommt etwas Größeres. Nämlich Vers 27 bis 30. Und das ist so einer der herausforderndsten Abschnitte. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Wow. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Das ist übrigens der Grund, warum viele von euch schwach und krank sind und manche sogar gestorben sind. Diese Stelle hat mir so Kopfzerbrechen bereitet. Ja, wer unwürdig vom Brot isst und vom Wein trinkt, der macht sich schuldig. Deswegen prüfe jeder sich selbst. Denn das ist der Grund, warum viele krank sind und sogar gestorben. Darf ich mal übersetzen, wie das so oft erklärt wurde und wie das auch in der Gemeinde, wo ich ganz früher mal war, gelehrt wurde. Wenn du nicht würdig bist, wenn du Problemchen in deinem Leben hast, Sünde in deinem Leben hast und trotzdem am Abendmahl teilnimmst, dann könntest du krank werden oder sogar sterben. Ich hoffe, keiner sagt jetzt Amen. Denn ich dachte, Moment, Jesus, verstehe ich das Neue Testament richtig? Jeder hat Sünde. Jeder ist schuldig. Und ganz ehrlich, es gab dann auch den Grund, dass jemand nicht zum Abendmahl zugelassen wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ne? Also wenn einer sich nicht so gut verhalten hat, offensichtlich, ne, dann hat man ihn vom Abendmahl ausgeschlossen. Übrigens, ich habe lange in der Bibel danach gesucht, wo es sowas steht, dass irgendjemand den Auftrag hat, einen anderen vom Abendmahl auszuschließen. Es ist auf jeden Fall eine Sache, die jeder für sich selbst prüfen muss. Nur, um was geht's denn hier? Ist es wirklich so, dass jeder mit zitternder Stimme vor jedem Abendmahl am besten auf die Knie geht, dreimal das Kruzifix, viermal das Vaterunser und Herr, wenn irgendwo noch Sünde in meinem Leben ist, bitte vergib mir und dann schnell Brot und Wein, damit ich nicht noch einen schlechten Gedanken bekomme, weil dann ist ja wieder Sünde und ich werde krank und sterbe im schlimmsten Falle. Das macht, also mich hat das richtig krank gemacht. Aber ich sage, Gott, ich will wissen, um was geht's da? Paulus, was wolltest du damit denn sagen? Denn es steht ja hier. Also müssen wir damit irgendwie umgehen. Und dann habe ich angefangen zu lesen, zu untersuchen, zu studieren. Ich habe Theologie studiert. Ich habe, weil man da nicht so viel zu dem Thema bekommt, weitergeguckt und gelesen. Und ich möchte euch einfach so ein paar Hintergrundinformationen geben zu dem, was in Korinth los war. Warum Paulus dieses Thema so nochmal hochhält, um es dann mit so einem simplen Vers abzuschließen. Korinth war eine wichtige Hafenstadt. Ein Verkehrsknotenpunkt von Europa zum Orient. Es gab, wie auch heute, Unternehmer und Angestellte. Und wenn man heute sagt, die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander, also er muss in diese Stadt fahren, um die Zeit, als Paulus gelebt hat. Denn da gab es tatsächlich die Reichen, die Firmenbesitzer, die Unternehmer, die Werften hatten, die Schiffe hatten und so weiter, und die Armen, die da für sie gearbeitet haben. Reiche kamen bereits früh nach der Arbeit in die Kirche. Die hatten ja Leute, die für sie gearbeitet haben. Sie wussten, heute ist Abendmahl. Und sie haben auch ziemlich früh mit dem Feiern angefangen. Die haben das Abendmahl so richtig gefeiert, mit großen Bechern. Steht übrigens, habe ich nicht erfunden, steht hier. Und das ging so weit, dass weil sie so früh angefangen haben, sie gegen Abend betrunken waren, so angeheitert. Es wurde mehr gesungen wahrscheinlich, ne? Die Lieder wurden immer komischer. Und dann spät nachts kamen auch die anderen dazu zum Gottesdienst, die den ganzen Tag schuften mussten, die diese Schiffe umbeladen haben und so weiter. Ich will heute nicht so viel dazu erzählen, weil wir auch noch weitermachen wollen. Und als sie ankamen, fanden sie so eine Situation vor. Die ganzen, die pünktlich da waren, die seit Stunden feiern, die lagen schon da so ein bisschen besoffen, angetrunken mindestens. Und die haben so sehr gefeiert und so viel und so gut, dass die, die jetzt dazu kamen, gar nicht mehr Abendmahl feiern konnten, weil es gab keinen Wein mehr. Und stell dir vor, du hast den ganzen Tag gearbeitet, du bist kaputt, du bist müde und du freust dich, in den Gottesdienst zu kommen, um mit deiner Familie Abendmahl zu feiern, und du findest solche Zustände vor. Und als ich mir, übrigens, das steht in einigen Berichten aus der damaligen Zeit, und das meiste ist aber aus diesem Kapitel heraus interpretiert. Ich glaube, dass das, was sie vorgefunden haben, eine Atmosphäre war, in der sie vom Abendmahl ausgeschlossen wurden. Sie hatten gar keine Chance mehr zu feiern. Es ging ein Riss durch die Gemeinde. Es entstanden Fronten. Es war davon abhängig, zu welcher Klasse du gehörst, ob du am Abendmahl teilnehmen kannst oder nicht. Und jetzt lese ich den vor. Das ist der Grund, weshalb viele von euch krank sind und manche sogar gestorben. Ich glaube, es war nicht ein Fehlverhalten, das ich mal hatte. Ich habe in der Woche meinen Nachbarn angeschnauzt, weil er nicht freundlich war, habe noch im Gedanken was Schlechtes gehabt, dann komme ich zum Abendmahl, nehme am Abendmahl teil, ich bin unwürdig, und dann straft mich Gott mit einer Erkrankung. Ich glaube nicht, dass es darum ging. Ich glaube, die Art und Weise, wie sie Abendmahl gefeiert haben, hat dazu geführt, dass Menschen krank geworden sind, dass sie sich ausgegrenzt fühlten, ausgestoßen, nicht dabei, dass sie dachten, ich bin nichts wert. Ich gehöre nicht dazu, das ist nicht meine Familie. Ich bin gar nichts hier. Und dieser Begriff, deshalb sind viele von euch krank und manche sogar gestorben, okay, das ist jetzt ziemlich frei interpretiert, aber ich glaube, das führt dazu, so ein Verhalten, wenn man sich so gegenüber seinen Geschwistern benimmt, das führt dazu, dass sie krank werden, den Anschluss verlieren, vielleicht nicht mehr kommen und im schlimmsten Falle nicht körperlich sterben, sondern ihre Verbindung zu Jesus verlieren. Und dieser Tod ist für mich noch der viel schlimmere, den Anschluss zu Gott zu verlieren, zu sagen, Gott, wenn das deine Kinder sind, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Wenn ich so behandelt werde, dann ist es nicht meins, dann gibt es dich nicht wirklich. Und ich glaube, dass Paulus genau auf diese Missstände hinweist. Es geht also bei der unwürdigen Teilnahme am Abendmahl nicht darum, dass ich nicht würdig bin, sondern es geht um die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Es geht darum, ob wir einander achten, ob wir einander schätzen, ob wir sagen, auch wenn du anders bist, auch wenn du komisch bist, auch wenn ich das nicht verstehe, wie du etwas tust oder machst, na klar gehörst du dazu, wir sind eins, wir sind ein Leib, wir gehören zusammen, und deswegen Gemeinschaftsmahl. Unwürdig am Abendmahl teilnehmen bedeutet nicht, irgendeine Sünde zu haben, über die ich noch nicht gebetet habe, denn ganz ehrlich, ich wäre jedes Mal unwürdig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, und ich kenne Menschen, weil sie das glauben, dass sie lieber nicht am Abendmahl teilnehmen. Weil es könnte ja sein, dass sie dann unwürdig sind und sie werden krank und sterben. Ich hoffe, dass ich mit dieser Auslegung oder mit diesem bisschen Erläutern, und auch das ist ja ein Stück weit von meiner Geschichte, und ich habe damals übrigens, ich war schon ein bisschen rebellisch zu der Zeit, ich habe nicht einfach nur diskutiert mit den Verantwortlichen, sondern ich habe echt rebelliert, ich habe gesagt, nein, das kann so nicht sein. Das tut mir heute leid. Ich finde, das ist nicht richtig, dass ich in einer Gemeinde gegen die Leitung aufstehe. Ich war damals 19, Entschuldigung, so ein junger Kerl, der dachte, der weiß einfach alles besser, und habe mit den Pastoren diskutiert und gestritten. Inzwischen, ich habe mich entschuldigt bei ihnen, ich habe Entschuldigungsbriefe geschrieben, ich war schon vor Ort, ich habe gesagt, die Art und Weise, wie ich es gemacht habe, war nicht okay, aber in der Sache glaube ich schon, dass ich das so leben möchte. Wenn Sie das anders verstehen, ist es Ihre Verantwortung. Aber ich glaube, dass gerade das im Abendmahl besonders zum Ausdruck kommen soll, dass das Abendmahl Menschen einschließt und nicht ausschließt. Dass das Abendmahl Menschen zusammenbringt und nicht auseinander. Und deswegen ist oft Abendmahl irgendwie mit dem Thema Versöhnung verbunden. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen beim Abendmahl sich an etwas erinnern. Ah, ich habe da noch etwas. Es gibt ja auch diese Bibelstelle, ne? Wenn du dein Opfer bringen möchtest und du erinnerst dich daran, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass das Opfer liegen, geh und versöhn dich. Und ich glaube, wenn wir das Abendmahl feiern, zieht es uns in Gemeinschaft miteinander und mit dem Herrn. Und wenn jetzt wir das heute machen werden, dann lade ich dich auch dazu ein, wenn dir etwas einfällt, wenn du dich an etwas erinnerst, wo du verletzt wurdest oder du jemanden verletzt hast, dann geh einen Schritt auf ihn zu. Wenn er hier ist, steh einfach auf, geh zu ihm. Wenn er nicht hier ist, schreib ihm eine Nachricht oder ruf ihn später an. Lasst uns dieses Mahl als Gemeinschaftsmahl so richtig feiern und uns bewusst machen, so wie wir zu Jesus gehören, gehören wir auch zueinander. Wir können nicht Gemeinschaft mit Jesus haben, ohne Gemeinschaft miteinander. Wir können nicht sagen, Jesus, zu dir sage ich ja, aber zu deinem Bodenpersonal nein. Sondern wir sind ein Leib, wir sind eine Gemeinde und das feiern wir im Abendmahl. Das war so mein Hauptpunkt und noch zwei Nuancen, damit wir dann das Ganze komplett gemacht haben. Außerdem ist das Abendmahl ein Verkündigungsmahl. 1. Korinther 11, 26 heißt es, seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr vom Brot esst und vom Wein oder vom Becher trinkt, verkündet ihr den Tod, bis er kommt. Und auch diesen Vers habe ich viele Jahre einfach nur unterschätzt, aber er sagt mir Folgendes. Erstens, wir verkündigen, dass Jesus wiederkommt. Jesus kommt wieder. Es gibt einen Tag, wo alles ein Ende haben wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich verstricke mich so sehr in die Sachen dieser Erde, in das Irdische, in den Alltag, in die Herausforderungen, in viele Kleinigkeiten, in Organisatorisches, dass ich vergesse, um was es eigentlich geht. Wir sind nur vorübergehend hier. Und Jesus wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, werde ich ihm entgegenkommen. Ich werde mich freuen und er wird sagen, ey Albert, komm her, wie war's denn? Was hast du mit dem angestellt, was ich dir gegeben habe? Wie hast du es eingesetzt? Was hast du draus gemacht? Und ich werde sagen, hier Jesus, das und das und das und das. Wir verkündigen es uns selbst an erster Stelle. Wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, sagen wir, ich sage, Albert, mach dir bewusst, Jesus kommt wieder. Wir verkündigen das Abendmahl auch anderen Menschen um uns herum, Menschen, die das sehen. Und wenn du heute hier bist und Kind Gottes bist, bist du eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Wenn du dich noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann bist du dazu eingeladen, es vor dem Abendmahl noch zu tun. Denn diese Verkündigung, Jesus kommt wieder, ist auch für dich. Und das Dritte, nicht weniger wichtig, wir proklamieren der unsichtbaren Welt, dass wir zu Jesus gehören. Und das ist eine starke Aussage, denn um uns herum passiert ganz viel. Wir glauben ja nicht nur an Engel, an die netten Engelchen da, so mit einem nackten Bauch und mit einem kleinen Flügelchen. Also Engel sind übrigens ganz andere Wesen. Wer einmal diese Engel so gemalt hat, ich weiß nicht, wo er das her hat, Engel sind furchterregend. Wenn sie da sind, spürst du die Gegenwart Gottes, da wirst du schwach, da fällst du zu Boden. Engelchen sind nicht diese ganzen Babys mit Flügeln, die da rumfliegen. Aber wir glauben nicht nur an Engel und an Gott, wir glauben auch, dass es einen Gegenspieler Gottes gibt, den Satan und Dämonen, Engel, die zu ihm gehören. Und ob ihr es wollt oder nicht, gerade passiert das um uns herum. Es sind nicht nur nette Geister hier unterwegs, sondern es sind Mächte am Werk, die wollen, dass du und Gott nicht zusammenbleiben. Die wollen dir alle möglichen Gedanken gerade streuen. Die wollen dich ablenken und davon wegbringen, dass du und Gott, dass du und Jesus so ganz nah beieinander sind. Und deshalb, wenn wir heute verkündigen, verkündigen wir es nicht nur uns selbst, nicht nur den Menschen um uns herum, sondern auch in die unsichtbare Welt hinaus, ich gehöre zu Gott. Er ist mein Retter. Er ist mein Erlöser. Mir ist vergeben. Ich bin würdig. Ich bin es wert, am Abendmahl teilzunehmen und auch sogar der Bruder rechts neben mir oder die Schwester. Und letzter Punkt, das Abendmahl ist ein Hoffnungsmahl. Lukas 22, 18, denn ich sage euch, von nun an werde ich von diesem Saft nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist, sagt Jesus. Zweitens, seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst, 1. Korinther 11, 26, und von dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod, bis er wiederkommt. Schon wieder derselbe Vers. Ich darf Hoffnung haben, das hier hat ein Ende. was auch immer dir passiert im Leben, welche Herausforderung du auch immer hast, wo auch immer du gerade steckst, das ist vielleicht die Botschaft des Tages, es wird ein Ende haben. Es bleibt nicht ewig, es dauert nicht für immer. Für alle, die erkrankt sind und keine Heilung erleben, übrigens gibt es keine Garantie auf Heilung. Ich weiß nicht, wie eure Theologie ist, aber ich glaube, dass Gott heilt, aber es gibt keine Garantie, kein Versprechen, dass er jeden und immer heilt. Es bleibt immer ein Stück Restzweifel, immer ein Stück Ungewissheit. Möchtest du mich in diesem Moment so, wie ich bin, von dieser Erkrankung komplett frei machen oder hast du einen anderen Weg? Es geht nicht darum, entscheiden zu müssen, darf ich dafür beten oder darf ich nicht, möchte Gott, dass ich gesund werde, möchte nicht. Ich darf grundsätzlich immer beten und erwarten, dass ich gesund werde, aber wenn das nicht passiert, bitte mach dich dafür nicht schlecht, verurteile dich dafür. Lass dir nicht sagen, dass du irgendwie schlecht bittest oder falsch bittest oder zu wenig Glauben hast oder sonst irgendwie. Es könnte auch sein, dass diese Erkrankung so endet, dass Jesus wiederkommt oder dass er dich zu sich nimmt. Und jetzt mag das so ein bisschen komisch klingen, ich weiß gar nicht, warum ich jetzt drauf komme, aber ich möchte dir Folgendes sagen. Erst im Himmel hört jede Krankheit auf. Für alle, die sich jetzt ablagen oder Schwierigkeiten mit ihrem Körper haben, übrigens auch die, die an anderen Dingen leiden, wie Übergewicht und so, die mit ihrem Körper unzufrieden sind, die Botschaft des Tages lautet, du kriegst einen neuen Körper. Aber erst im Himmel. Okay, ich wünschte mir auch vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr, aber ich müsste auch was dafür tun. Auf jeden Fall, das ist meine Hoffnung. Und ich sage euch was, es gibt so vieles auf dieser Welt, was ich einfach nicht verstehe. Es gibt auch Dinge, die ich Gott fragen möchte. Nicht alles dringt bis zum Ende zu mir durch, aber ich vertraue darauf, dass Gott es gut meint und dass, wenn ich im Himmel sein werde, vielleicht habe ich es schon mal erzählt, meine ersten beiden Worte, das erste Wort, wow, und das zweite, ach so. Ich glaube, dass es so kommen wird. Und deshalb freue ich mich auf alles, was in diesem Leben passiert, auf alles Gute, aber auch auf jede Herausforderung. Auf nette Geschwister und auch weniger nette, auf die freue ich mich auch. Auch die gehören dazu. Und ich glaube, dass auch ich nicht für jeden nett bin. Also darfst auch du dich auf mich freuen. Und so wollen wir gleich das Abendmahl gemeinsam feiern. Da rufe ich nochmal Jürgen auf die Bühne. Er wird uns ins Abendmahl leiten. Und bevor wir zum Abendmahl kommen, hat er eine wichtige Einladung an euch. Ich habe das schon angefangen und jetzt machst du weiter.
Ja, die Einladung, die war die ganze Zeit schon im Raum oder die bleibt auch im Raum. Ich würde sie nochmal deutlich aussprechen. Ich habe so den Eindruck, dass irgendwie viele Komponenten im Gottesdienst irgendwie auch uns Geschmack gemacht haben auf Jesus und einfach nochmal verdeutlicht haben, wie gut er ist. Für mich immer wieder unverständlich, dass Leute Jesus ablehnen. Aber ich würde gerne die Einladung nochmal aussprechen, auch ihn anzunehmen. In meinem persönlichen Leben war das so, dass es 4 Worte gebraucht hat, um das zu tun. Und auch ein Freund, der mich begleitet hat dabei, der mich eingeladen hat, mein Leben Jesus zu übergeben. Und da bin ich dann mal hingegangen, habe dann gesagt, ich muss mal mit dir was Religiöses besprechen und habe gesagt, ich möchte mit dir beten und möchte mein Leben Jesus geben. Und das Gebet war nur, ich gebe dir Jesus, mein Leben, mehr nicht. Der war ein bisschen irritiert, der Freund. Ich dachte, die würden noch ein bisschen mehr Worte machen. Ich war ganz froh, dass er keine Worte noch zusätzlich gemacht hat, weil das reicht aus. Eine andere Art und Weise, sein Leben Jesus anzuvertrauen, meine Frau, kam irgendwie nach einem Gottesdienst mal zu mir. Da war sie noch nicht so, hat sie noch nicht keine Entscheidung für Jesus getroffen und meinte, im Lobpreis habe ich Jesus mein Leben gegeben. Ich sage, Marita, das ist nicht richtig. Du musst zu jemandem hingehen mit dem Beten und dann muss man das irgendwie öffentlich machen. Guckte mich an, wir sind schon fast in Streit gekommen darüber. Und dann habe ich hinterher gedacht, nein, das war voll echt. Meine Frau hat eine voll echte Entscheidung da getroffen für Jesus. Und ich möchte einfach noch ein paar Minuten Zeit geben. Wir können die Augen schließen. Wer sein Leben Jesus schon gegeben hat, darf nochmal wieder sozusagen sich bewusst machen, wie gut diese Entscheidung war. Und jeder, der es noch nicht gemacht hat, den werde ich einladen, ja, das im Stillen für sich zu tun. Oder wenn du denkst, du brauchst auch einen öffentlichen Rahmen dafür, dann komm doch gerne nochmal später auch zu uns. Und vertrau dich Jesus an, so wie er sich dir hingegeben hat, darfst du so alles empfangen, was er für dich hat.